So, ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht, ja, wie ihr fit seid, wie die Woche war, ob ihr so richtig Lust hattet auch auf diesen Gottesdienst oder ob ihr irgendwie sagt, na, komm ich halt mal schauen, was irgendwie abgeht. Hey, der lebendige Gott ist hier mitten unter uns und er will unter uns wirken. Jerusalem im Jahr 30, sage ich mal so, im Jahr 30, Pfingstfest, Shavuot genannt im Jüdischen. Es ist das zweite große Erntefest, das die Juden feiern. Es ist nach Pessach und die Fest der ungesäuerten Brote. Das ist ja die Gerste-Ernte wird da gefeiert. Jetzt bei Shavuot, 50 Tage ist es auch nach Pessach. Da ist dieses Wort eben Pentekost, Pfingsten, 50 Tage nach Passa feiern die Juden jetzt die Weizenernte, ja, ein Fest auch, ein Erntefest. Ich lese mal da ein paar Verse einfach draus vor, wo Gott es anordnet und das hat mir sehr gut gefallen. Ich lese mal auf 5. Mose, Kapitel 16. Mal sehen, das versuche ich dann gleich danach auch umzusetzen. Da heißt es, also nach dem Pessach, heißt es Vers 9, 7 Wochen sollst du abzählen. Von da an, wo man beginnt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Also sind die 49 Tage von Pessach. Und dann am 50. Tag, dann sollst du das Fest der Wochen für den Herrn, deinen Gott, feiern. Je nach der freiwilligen Gabe deiner Hand, die du geben wirst, so wie der Herr, dein Gott, dich segnen wird. Und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen, heißt es hier. Eine Anweisung zur Freude. Kann man das machen? Kann ich euch heute Morgen sagen, freut euch. Ja? Lasst uns das wirklich richtig feiern. Ihr seht es, im Judentum ist das Shavuot ein tolles, freudiges, farbenfrohes Fest. Und es ist verbunden eben mit diesem Erntefest. Aber was auch noch ein wichtiger Aspekt dazugehört ist, dass die Juden daran erinnern, nach dem Auszug aus Ägypten an diesem 50. Tag, dass sie da die Tora, also die, oder diese Steintafeln, diese 10 Gebote vom Berg Sinai empfangen haben. Und das letztendlich, das war nicht, oh, jetzt haben wir Gebote gekriegt, sondern da hat sich Gott in diesem Sinai-Bund zu seinem Volk gestellt. Und es war wie die Verfassung, wir haben jetzt dieses Jahr, was haben wir, 70 Jahre Verfassung, Bundesrepublik Deutschland, das war ihr mal erste Verfassung, eigentlich ihr Manifestation als Staat, als Volk Israel. Und das haben sie auf ganz besondere Weise einfach gefeiert. Also es war ein riesiges Freudenfest, das da stattgefunden hat und das die Juden auch bis heute als ein großes Freudenfest feierten. Und dann war dieser Tag 30 nach Christus an diesem Pfingstfest ein Tag, wenn man das mal nachliest, der im Grunde genommen nochmal alles veränderte. Da waren Männer und Frauen, die wussten von der Auferstehung. Die haben das erlebt, Jesus, den Auferstandenen. Männer und Frauen haben ihn gesehen, mehrmals gesehen. Sie haben ihn mit ihm geredet. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, er hat sich 40 Tage unterrichtet, noch in den Dingen des Reiches Gottes. Also sie haben ganz, ganz viel jetzt verstanden und Wissen jetzt für sich letztendlich angehäuft. Doch Jesus hat ihnen auch einen tollen Auftrag gegeben, aber er hat noch nicht gesagt, go, geht. Sondern er hat gesagt, wartet. Ja, was soll man denn warten? Und dann spricht er von dieser großen Verheißung und sagt, wartet, wartet, bis ich den senden werde, der Vater aussenden möchte, nämlich meinen Geist. Das ist die große Verheißung. Und ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor, ob die Juden oder diese Apostel, die an Jesus-Gläubigen, sage ich mal, Jeschua-Gläubigen damals, ob sie so richtig erfassen konnten oder für sich überlegt haben, wie wird es dann sein, wenn der Geist kommt? Gut, sie hatten 3 Jahre lang Anschauungsunterricht, so ein Stück, wo sie erlebt haben, wie der Geist wirkt, durch Jesus Christus. Er hat auf besondere Weise einfach in durch Jesus eben gewirkt. Aber vielleicht hat Bartholomäus gedacht, boah, bin mal gespannt, wenn dieser gleiche Geist in mich kommt, was wird denn dann passieren? Ja, oder der Thomas oder eben Petrus, von dem wir es gerade eben schon gehört haben. Was wird da passieren? Und dann, wenn man so rechnet, 40 Tage hat Jesus noch quasi die Jünger unterrichtet, ist dann gen Himmel gefahren, 50. Tag, das sind dann 10 Tage dazwischen, also nach, dann haben die Jünger ungefähr 10 Tage drauf gewartet. Aber Jesus hat ihnen ja noch nicht im Vorfeld gesagt, an Pfingsten, an Schawott wird es geschehen. Und sie haben gewartet, sind da beieinander geblieben, dachten, der eine oder andere dachte, ja, kommt da noch irgendetwas? Oder ist das jetzt alles da in diesem Saal miteinander zu beten, miteinander zusammen sein? Vielleicht hat der eine oder andere mal das Fenster aufgemacht und hat mal gesagt, sehe ich hier irgendwie etwas, wie bei Elia, der immer mal nach dem Regenwolken geschaut hat, kommt da jetzt noch irgendetwas? Und dann kommt diese Erzählung und plötzlich erfüllte es diesen Raum, in dem sie sind. Und ich lese euch da noch mal ein paar Verse vor, die ihr da einfach sicherlich viele von euch gut kennen. Aber wir müssen begreifen, dass das ultimative Change war, die ultimative Veränderung für die Jünger und letztendlich für die Gemeinde Jesu Christi. Als das Pfingstfest erfüllt war, das ist interessant, als es erfüllt war, heißt es hier, schreibt Lukas. In Galater heißt es mal, als die Zeit erfüllt war, schickte Gott seinen Sohn. Also Gott hat hier Zeitpläne, Heilspläne. Er ist der Handelnde, er ist der Wirkende. Als die Zeit des Pfingstfests erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und ein gewaltiger Wind fuhr daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich, erstes Mal hier, und es setzten sich auf einen jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, fingen an, dann in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Plötzlich ein Geräusch, ein Brausen da. Da heißt es dann sogar in Vers 6, das haben nicht nur die Jünger gehört, sondern es war in Vers 6, heißt es, das muss in ganz Jerusalem oder in dem Ort, wo der Heilige Geist gefallen ist auf die Jünger, muss es wahrgenommen. Da sind Leute zusammengerannt und haben gemerkt, wow, was ist denn das für ein Geräusch, für ein Sound? Dem müssen wir mal einfach auch nachgehen. Und wisst ihr, da kam dieser Geist Gottes in die Menschen und es verändert sich alles. Sie wurden wirklich durch diesen Geist transformiert. Und es erfüllte sich etwas. Viele von euch kennen diese Prophetien aus Joel 3, im Alten Testament. Da hat Gott verheißen, ich werde meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Jahrhunderte davor wurde das prophezeit. Das ist fast ähnlich wie bei Micha 5, du Bethlehem Ephrata, ich werde, in dir wird der Messias geboren werden. Und dann erfüllt sich's plötzlich nach hunderte von Jahren. In Pfingsten erfüllte sich Prophetie vor Jahrhunderte von Jahren. Ihr müsst es sehen, wo die das begriffen haben, haben die gesagt, wow, wir sind jetzt mittendrin in der heißesten Geschichte, die es einfach auch gibt. Und wir sind da noch mitten dabei. Geschwister, um was geht's mir heute? Um was geht's mir heute? Ich habe euch gesagt, wo ich in Israel war und wo die Schabbat gefeiert haben vor der Klagemauer, da haben die wirklich ausgelassene Freude verbunden mit Glaube. Also Spiritualität mit ausgelassener Freude. Heute geht es in dieser Predigt drum, den Heiligen Geist feiern und ehren. Also dass wir heute in diesem Gottesdienst neu wahrnehmen, wer denn dieser Geist ist. Und dass wir darüber uns freuen können, auch wenn du vielleicht kein Windrauschen erlebt hast, auch wenn keine Feuerzunge vielleicht für dich sichtbar in dein Inneres gekommen ist. Aber der Geist lebt in dir und wir müssen gewahr werden, was für ein großes Geschenk uns damit gemacht ist, dass wir nicht nur einfach sagen, hey Rosi, du hast den Heiligen Geist, und sie auch mir sagt, ja, Günther, du hast den Heiligen Geist. Und ja, was ist? Also, dass das uns begeistert, Mein Gebet ist es für diesen Gottesdienst, dass wir gewahr werden, wie reich wir beschenkt sind durch die Gabe des Heiligen Geistes. Wir können nur in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln, wenn wir wissen, wer denn in uns lebt, in einem jeden von uns. Und ich wünsche mir, dass, wenn wir nachher aus diesem Gottesdienst rausgehen, dass die Leute, die schon den Gläubigen, die mit Jesus eine Beziehung haben, in denen der Geist Gottes ist, dass du rausgehst und neu wirklich sagst, Halleluja, was ist mir geschenkt? Danke Gott, dass du mir neu die Augen geöffnet hast. Und für die Leute, die vielleicht hier sitzen, noch keine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben, die noch einfach fragend sind, offen sind, dass sie sagen und für sich und sagen, das muss ich auch haben. Ich kann es mir nicht leisten, das wertvollste Geschenk an meinem Leben vorübergehen zu lassen. Hey, dieser Geist Gottes ist das genialste, größte Geschenk, das es einfach unter uns letztendlich gibt. Und dass wir uns dran freuen. Ich weiß nicht, freust du dich an der Gabe des Geistes Gottes in dir? Amen. Und ich werde gleich dann noch einen Vers, wir haben heute ausgemacht, ich habe euch ein Mail geschrieben, manche haben es vielleicht gelesen, manche nicht, ich sage es nochmal, ich hätte gerne, gleich unterbreche ich die Predigt und dann hätte ich gerne, das können wir vorstellen, dass Leute hier so im bisschen stehen, in der Schlange, ich mit dem Mikro dastehe und sage, was bedeutet dir der Heilige Geist? Oder was macht für dich die Kostbarkeit des Heiligen Geistes aus? Und dass wir kurze Statements haben. Da muss man jetzt nicht ein Zeugnis in lange, sondern 2, 3 Sätze. Und dass es deutlich wird, das, was wir aussprechen. Und dass wir uns gewahr werden, dass wir uns bewusst werden, wer und was denn in uns lebt. Ich will es dann danach nochmal abrunden mit ein paar biblischen Statements, wer der Geist Gottes ist, wer dieser Geist Gottes ist. Und da hoffe ich, dass viele sich von euch daran beteiligen. Bevor wir das machen, möchte ich euch noch 2 Verse einfach nochmal ins Bewusstsein holen, wo für mich auf so geniale Weise deutlich machen, wie groß das Geschenk ist, das in uns lebt. Und egal, wie viel materiell du hast oder nicht hast, egal gerade, wie gesund du dich fühlst oder wo Krankheit auch dein Leben irgendwo einengt. Dieses Geschenk, diese Kostbarkeit des Heiligen Geistes ist in dir. Lern es neu zu feiern, lern es neu zu entdecken und wirklich in eine Begeisterung zu kommen. Ihr kennt diesen Vers, habt ihr vielleicht mal gelesen. Paulus sagt hier, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid. Ich weiß, er sagt es eher in einer ermahnenden Zusammenhang, weil er da sagt, Mensch, wie geht ihr mit eurem Körper um? Ja? Und ihr tragt da Verantwortung. Wenn das Kostbarste in dir lebt, trägst du auch Verantwortung, wie du mit dir und deinem Körper, mit deinem Leben letztendlich umgehst. Ja? Und es ist auch eine Ermahnung, gar keine Frage. Aber lass mich mal in der Weise versuchen, deutlich zu machen. Der Tempel war das kostbarste Gebäude, das majestätischste Gebäude, das es da gab. Das war das Zentrum allen geistlichen Lebens. Und wenn Paulus jetzt sagt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, du bist ein Tempel, du bist das Schönste, das wertvollste Gefäß, was es gibt, weil der Geist Gottes in dir Raum genommen hat. Dass du das für dich wahrnimmst. Ich bin ein Tempel. Leute, das hat was mit Identität, mit einfach eigener Verständnis zu sich selber zu tun. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich muss euch da kurz reinnehmen, weil letztendlich das, was am Pfingsten geschehen ist, ist im Grunde genommen eine zweite Tempeleinweihung. Ich versuche das mal deutlich zu machen. Im 2. Chronikbuch, Kapitel 5, da heißt es, hört mal genau hin Und das finde ich dann auch die Bibel so genial. Da heißt es, und mit ihnen etwa waren 120 Priester, die die Trompeten trompeteten. Das ist bei der Tempeleinweihung unter Salomo. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist Güte und seine Gnade währet ewiglich, haben sie ausgerufen, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst des Herrn zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Das war die Tempeleinweihung, wo mehrere aber Leute beteiligt waren, aber unter anderem auch 120 Priester, die die Trompete trompeteten. Und dann kam die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes kam in diesen Tempel hinein. Und wenn wir jetzt lesen in Apostelgeschichte 1, es ist echt mega spannend. Wisst ihr, wie viele da zusammen waren? Da heißt es im Obersaal noch in Apostelgeschichte 1, Vers 15, in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, und es war eine Menge von etwa 120 Personen. Bibel ist das so genial. Die spricht hier, und dann geschieht genau das, dann kommt es nicht in ein Gebäude, die Herrlichkeit des Herrn, sondern die Herrlichkeit des Herrn kommt an einem Pfingsttag in diese 120 oder wer da dann noch alles irgendwie auch dabei war. Es waren mehr als diese 12 oder 11 Jünger, oder sie haben ja nur Matthias nachgewählt, kam und dann wurden sie Tempel des Heiligen Geistes. Leute, wenn wir nicht für uns erkennen, was für eine Kostbarkeit es ist, dass wir sagen dürfen, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, ich bete um Offenbarung, was das heißt. Wir können das nicht einfach an uns vorbeigehen lassen. Wir berauben uns selbst. Stell mir vor, Herr, bei der Tempeleinweihung, wie dein Geist da, wie die Menschen gestaunt haben, als plötzlich die Wolke der Herrlichkeit sich niedergefallen hat und den Tempel ausgefüllt hat. Und wir brauchen diese Offenbarung, dass du, Geist Gottes, in der gleichen Weise in uns lebst und dass wir uns darüber freuen können. Halleluja. Ich möchte euch nur ein zweiter Vers und dann kommt ihr dran, dann unterbreche ich, dann machen wir das mit den Zeugen oder mit den Statements. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Maß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns sei. Er sagt deutlich, wir sind ein Gefäß, du und ich, wir sind ein Gefäß. Und in dem Gefäß ist ein riesengroßer Schatz, das ist das Bild, das Gott hier gebraucht. Ja, und welcher Schatz ist denn in diesem Gefäß? Da jetzt im Vers 6 geht es um die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Aber letztendlich, wer ist die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes? Wieder sein Geist letztendlich. Sein Geist ist der Schatz in irdenen Gefäße. Gott war es nicht zu schade, in uns zerbrechlichen und manchmal nicht immer super schön aussehenden, vielleicht 5 oder 10 oder 20 Kilo zu viel auf den Hüften tragenden Menschen oder was auch immer. Das geht's gar nicht. Aber du bist ein Schatzträger. Gell, ihr spürt schon immer, dass ich gern mehr. Ich weiß es nicht genau. Wenn ihr das hört, wenn ihr dann so. Ja, okay, Günther, schon okay, Schatzträger. Je mehr ich drüber nachdenke und sogar wenn ich drüber predige, da kommt es eigentlich erst so. In meinem Büro ist das gar nicht so da. Aber wenn ich dann drüber predige und merke dann, hey, Paulus sagt, Korinther. Und die Korinther waren ja eine wilde Truppe. Da war nicht alles perfekt. Und er sagt, hey, ihr seid Schatzträger. In euch ist alles hineingelegt, was die Fülle des Glaubens ausmacht. Und warum sagt er das denn? dass Menschen einen neuen Blick auch auf das bekommen. Da muss man nicht Schwierigkeiten verdrängen, aber zu erkennen, was von Gottes Seite in mich und in dich hineingelegt ist. Und jetzt würde ich kurz einen Break machen und euch jetzt bitten, und ich hoffe, wir kriegen das gut hin, dass ihr nach vorne kommt. Wir machen das einfach so, genau, ich stehe hier und ihr kommt so. Ruhig so, wie gesagt, mehrere, wir müssen nicht zu lang Zeit, sondern einfach ein Statement und sagen, das ist, bedeutet mir der Heilige Geist. Wir feiern einen Gottesdienst, ihn, super, dass schon Leute kommen. Es geht darum, das Ziel, ihn zu ehren, wertzuschätzen. Das ist mein Fokus, ich sage es nochmal. Heute in diesem Gottesdienst geht es auch um unser Herz und dass wir neu berührt werden. Aber wir sind hier heute zusammen, um den Heiligen Geist, diese wunderbare Gabe Gottes, der aber auch Person ist, wirklich zu ehren und zu wertschätzen. Und ich bin überzeugt, wenn das der Geist Gottes dann in uns, ich nenne es mal so, dynamisiert, dann macht es auch was mit unserem Inneren. So, und jetzt reiht euch da einfach auf. Lass mich vielleicht dieses noch sagen. Wir haben hier heute Morgen, deshalb war es mir auch wichtig, diese Zeugnisse oder Statements zu hören, dass wir wahrnehmen, eben, welcher Schatz in uns ist. Und ist in jedem Einzelnen von uns. Und wisst ihr noch, der eine Gedanke, das ist kein Widerspruch, auf der einen Seite zu sagen, ich habe schon den Heiligen Geist, der ist schon in mir, und gleichzeitig auf die Knie zu gehen und sagen, erfülle mich immer mehr, Heiliger Geist. Wir in unserem Denken denken, wenn das eine ja stimmt, wenn ich ja schon habe, brauche ich ja nicht mehr um Erfüllung beten. So denkt die Bibel nicht. Ja, die bringt es zusammen. Wir haben den Geist Gottes in uns. Und gleichzeitig darf ich sagen, Heiliger Geist, ich brauche echt noch mehr von dir. Und ich will dein Wirken noch auf eine größere, stärkere Art und Weise wirklich auch erleben. Die Kostbarkeit des Geistes Gottes in mir. Ich danke euch echt für das Hineinnehmen. Tauscht es auch untereinander immer wieder aus, was ihr mit dem Geist Gottes einfach in eurem Leben auch erlebt. Ich will es abrunden. Ich lasse das jetzt alles hier weg. Außer zwei Dinge, mit denen es das, glaube ich, auf wunderbare Weise zusammenfasst. Das eine ist, der Geist Gottes, wenn du leben willst, und das wollen wir doch alle, dann brauchen wir die Partnering oder die Haupt, den Geist Gottes in uns. Er ist ein Geist des Lebens. In 1. Mose 1 heißt es, er brütete und schwebte über diesem Chaos und er ordnete es. Und dann blies Gott seinen Atem, sein Ruach, und der Atem war eine lebendige Seele. Also das Leben kommt aus diesem Geist. Deshalb hat Jesus auch gesagt, wartet und dann empfangt ihr den Geist und wir merken, wie dieses Leben in den Apostel angefangen hat, auf ganz besondere Weise zu wirken. Und dann das Letzte, ich habe nämlich Bibelstelle rausgesucht, wo einfach deutlich wird, der Geist des. Und ich glaube, das umfasst nochmal auf wunderbare Weise. In Römer 8, Vers 16 heißt es, der Geist der Sohnschaft, so wird er bezeichnet, der Geist der Sohnschaft. Und da ist mir der Vers gekommen in Johannes 15 beim verlorenen Sohn, als der zweite Sohn sich beklagt und sagt, Vater, für mich hast du nie ein Fest gemacht. Was hat er denn gesagt? Was mein ist, ist auch dein. Das macht Sohnschaft aus. Alles göttliche Segnungen. Und auch in Römer 8, 16, in Römer 8, 29 heißt es, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn er seinen Sohn geschenkt hat, was kann er uns sonst vorenthalten? Also wir sind reich Beschenkte. Ich möchte, dass heute keiner rausgeht und denkt, an mir ist Gott vorübergegangen.
außer du hast noch keine Entscheidung für Jesus getroffen. Aber dann ist der Geist Gottes auch für dich, wenn du dein Leben in Gottes Hand legst. Und lass da für dich beten, komm dann nachher nach vorne. Aber dass wir das erfassen. Und ein abschließender Gedanke, dieser Schatz in uns, und es wird auch deutlich, dass, wie soll ich sagen, Schatzträger sind auch Verantwortungsträger. Also dieser Schatz, der in uns hineingelegt ist, der ist uns geschenkt, absolut. Aber nicht nur für uns, sondern für diese Welt um uns herum. Dass wir diesen Geist der Wahrheit, diesen Geist der Liebe, diesen Geist der Hoffnung in diese Welt hineintragen. Dass wir Botschafter an Christi Stadt sein können. Das darf man immer nie vergessen, dass dieser Schatz, der in uns ist, an dem wir uns hoffentlich heute ganz besonders erfreuen, aber dass denn gleichzeitig diesen Schatz auch für andere Menschen, dass sie lernen, sich auch mit dran zu freuen. Und eigentlich müsste es der größte Wunsch immer wieder in meinem Herzen sein, Menschen, die mir nahestehen, dass sie nicht an diesem Schatz vorbeigehen, sondern selber den Geist Gottes für sich empfinden. Wir stehen auf und möchten mit uns noch beten und dann feiern wir noch das Abendmahl miteinander.